Ja, herzlich willkommen zum kapiert.de Podcast Herausforderung Teenager. Mein Name ist Alexandra von Plisko-Kaminski und ich bin heute hier mit Patricia Camerata, auch unter dem Pseudonym Das Nuff bekannt. Erzählen Sie doch einfach mal, was Sie beruflich so alles machen.
Na, hauptberuflich arbeite ich ja im IT-Bereich und nebenberuflich bin ich Autorin, Bloggerin und Podcasterin und beschäftige mich sehr gerne mit den Themen Medienkompetenz und alles, was so rund um Gleichberechtigung irgendwie Platz findet.
Also im Zuge dieser Recherche hier habe ich mich auch intensiv beschäftigt mit all dem, was sie so umtreibt. Das Thema Medienkompetenz interessiert mich als Mutter von zwei Teenagern und auch als Lehrerin natürlich ganz besonders. Es ist ja, wie Sie sagten, eins Ihrer Themenschwerpunkte. Was würden Sie sagen, hat sich denn da so in den letzten Jahren getan?
Ja, also was man, glaube ich, sehr deutlich sehen kann, ist, dass die Pandemie jetzt dazu geführt hat, dass sich die Medienzeiten erhöht haben. Zum einen natürlich wegen Homeschooling auch, aber viele Kinder und vor allem Jugendliche, die sich Corona-konform verhalten wollten, die hatten ja nur noch online die Möglichkeit, weiter sozial zu interagieren. Und deswegen ist das ganze Themengebiet Online-Gaming oder auch, also was früher ja Telefonieren war, macht man heute über Discord, Chatgruppen und so weiter, spielt alles eine ganz große Rolle. Und ich glaube, das Schwierige ist aber tatsächlich, dass die Aufklärung und die Begleitung durch Erwachsene nicht wirklich besser geworden ist, weil das natürlich mit Zeit auch verbunden ist und viele jetzt ja durch die Schnelligkeit der Ereignisse wirklich auch total überrumpelt waren und gar nicht selbst so viel Wissen aufbauen konnten, dass es richtig gut begleitet werden konnte. Also von daher eigentlich ein bisschen ähnliche Situation wie vorher, weil es ja diese Spaltung gibt zwischen Digital Natives und uns älteren Leuten, den Immigrants sozusagen. Aber es ist dringlicher eigentlich geworden, sich mit Medienkompetenz auseinanderzusetzen.
Ich habe mich im einigen Podcast-Folgen vorher schon einmal mit dem Team zum Buch WTF, So tickt das Netz, unterhalten und ich fand das auch sehr spannend. Wir setzen ja immer so viel voraus, einerseits bei uns, aber eben auch bei den Jugendlichen. Da ging es um rechtliche Aspekte unter anderem, um technische Aspekte, aber eben auch um psychologische Aspekte. Und was da so alles zusammenspielt, das ist ja doch ein recht komplexes Feld.
Definitiv, ja.
Heute wollen wir aber über einen weiteren Schwerpunkt Ihrer Arbeit sprechen. Das ist das Thema Mental Load, was ja auch ein ziemlich komplexes Feld ist. Sie sind für mich in den letzten Jahren so gefühlt in aller Munde gewesen mit diesem Thema Mental Load. Und mich interessiert natürlich, was sich hinter dem Begriff verbirgt und andererseits auch, wie Sie zu der Thematik überhaupt gekommen sind.
Also vielleicht erstmal zu dem, was ist Mental Load überhaupt? Ich glaube, den meisten ist es sofort verständlich, wenn man sagt, wenn man in die Berufswelt guckt, dann gibt es einen Beruf, der heißt Projektmanagerin und der ist angesehen, gut bezahlt und niemand käme auf die Idee, der Projektmanagerin auch noch die Umsetzung des ganzen Projekts zu überlassen. Und genau das ist aber Mental Load im Privaten. Also, dass es meist eine Person in der Familie gibt, die sich um alles kümmert, alle Fäden in der Hand hält, damit Familienalltag funktioniert. Und das auch noch on top meistens auf die eigene Erwerbstätigkeit. Das ist also diese ratternde Liste im Kopf, die nie Ruhe gibt, auch nicht, wenn man Feierabend hat. Die rattert einfach weiter und weckt einen morgens, manchmal auch nachts. Das ist Mental Load. Und ich bin tatsächlich selber zu diesem Thema gekommen aus eigener Erfahrung. Ich habe ganz lange quasi diese Belastung alle nicht so gespürt. Einmal, weil ich, glaube ich, viele Ressourcen habe und auch quasi beste Bedingungen immer hatte, einen super familienfreundlichen Arbeitgeber, eine tolle Kinderbetreuung etc. Und irgendwann bin ich aber wirklich in so eine Dauererschöpfung reingerutscht. Und hatte da dann selbst erst einige Jahre später sozusagen eine Erleuchtung, weil ich dieses Wort kennengelernt habe. Ich bin ja von Haus aus Psychologin, deswegen sozusagen interessiere ich mich da für viele Themen. Und als ich das erste Mal gehört habe, fiel mir sozusagen alles oder fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ach Mensch, Mental Load, das ist sozusagen diese unsichtbare Last, die ich mit mir rumschleppe, die ich irgendwie auch nicht wusste, wie gehe ich da jetzt mit um, wie kann ich die reduzieren, warum liegt das überhaupt bei mir? Und deswegen war das so wichtig, diesen Begriff kennenzulernen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema auch so groß geworden, weil diese Erschöpfung ganz, ganz viele Frauen kennen, aber es eben lange Zeit kein Wort ja, in der allgemeinen Welt gab. Also in der Wissenschaft schon länger, aber ebenso im Alltag kam dieser Begriff einfach nicht vor.
Also im Vorwege zu unserem Interview habe ich mich tatsächlich auch im Freundinnen- und Bekanntenkreis umgehört. Und ich denke auch, dieses Wort und dieses Phänomen kennen viele von sich selbst auch. Und trotzdem noch einmal für mich so die Frage, woran erkenne ich das, dass ich davon betroffen bin?
Also grundsätzlich, das ist mir auch mal wichtig zu sagen, Mental Load hat ja erstmal jeder und das ist eigentlich was Neutrales, weil das ist sozusagen ja eben die Organisation der ganzen Sorgearbeiten im Alltag. Das Problem kommt ja erst, wenn aus dem Mental Load Mental Overload wird. Also wegen ganz starker einseitiger Belastung und viel zu vielen Anforderungen, die man eben unter einen Hut bringen muss. Und das äußert sich im Grunde dann, dass man ja, einmal so ein ständiges Gefühl mangelnder Wertschätzung mit sich rumträgt, dass man sich manchmal regelrecht ja wie ausgebeutet fühlt, weil ja auch nichts zurückkommt, dass damit verbunden auch so ein bisschen die Empathiefähigkeit schwindet, dass man irgendwie zynischer wird, dass man sich emotional zurückzieht, dass man irgendwie denkt, Mensch, also das wird hier ja sowieso alles nicht gesehen, ach, das ist also, ja, dass man immer mehr frustriert. Und das hat auch meist große Auswirkungen auf die Partnerschaft, weil sich dann negative Gefühle dem Partner gegenüber einstellen. Weil man sich alleine gelassen fühlt. Man hatte ja irgendwann diese Idee, Mensch, wir zusammen starten eine Familie. Und man ist umeinander bemüht und möchte, dass es einem gut geht. Und plötzlich fühlt man sich einfach komplett alleine gelassen mit allem. Und das projiziert man dann auch auf den Partner, der eben oft seinen Schwerpunkt nicht in der familiären Sorgearbeit, sondern eher so im finanziellen Versorgen hat.
Und wenn man das jetzt mal so sagen würde, ist denn Mental Load eher ein weibliches Problem oder ein weibliches Thema?
Also statistisch gesehen ganz bestimmt, aber das liegt nicht irgendwie an den Genen, sondern das ereilt uns per Sozialisation sozusagen. Denn es gibt ja ganz viele festsitzende gesellschaftliche Vorstellungen, wie Frauen von Natur aus sind. Also dass man einfach sowas internalisiert hat, wie Frauen liegt kümmern im Blut oder das Beste für das Kind ist die Mutter und nicht die Eltern oder tolle Bezugspersonen oder auch solche Sätze wie Frauen haben halt einfach erhöhte Sauberkeitsstandards oder Frauen liegt ja das Zwischenmenschliche, man hat einen Mutterinstinkt. Und das begleitet einen ja von klein auf und so kommt es irgendwann, dass man sich diesen Schuh der Verantwortung tatsächlich fürs Private selbst anzieht. Und wenn man jetzt gucken würde in die Wissenschaft, also die quasi, was ist da eigentlich so die Antwort darauf, ist es denn so, dass es vor allem Frauen sind, die sich besonders gut kümmern können, dann kann man sagen, nein, das könnten Männer genauso. Und das ist sogar so, es wird ja viel auch dann über so Hormone gesprochen, dass das Verhalten selbst rückwirkt auf die Hormone. Also jemand, der sich stark kümmert, der sich stark einbringt, bei dem sinkt beispielsweise das Testosteronlevel und zwar bei Frauen und bei Männern. Aber letztendlich sozusagen ist es eben die Sozialisation, die Frauen dazu bringt, im Privaten eben sich verantwortlich zu fühlen und dort alles zu organisieren und zu bedenken.
Und in Ihrem Buch Mental Load geht es ja häufig auch tatsächlich um Familien. Und ich frage mich so ein kleines bisschen, wenn wir das auch so auf diesen weiblichen Bereich auch durchaus zuschreiben können sozusagen, geht denn Mental Load auch ohne Familie?
Auf jeden Fall. Also den größten Mental Load, also was heißt ohne Familie, das ist ja wieder schwierig. Was genau ist Familie? Aber wenn man jetzt sagt, eben ohne Männer sozusagen oder ohne Kinder, dann kann man sagen, also Alleinerziehende beispielsweise, die haben ja zwangsläufig den ganzen Mental Load alleine. Aber auch in Beziehungen, wo es noch gar keine Kinder gibt, ist es eben sehr oft so, dass der Mental Load hauptsächlich von der Frau getragen wird. Und auch später, wenn die Kinder wieder ausgezogen sind, da spielt ja zum Beispiel die Pflege von Angehörigen eine, ja auch aufgrund unserer demografischen Entwicklung eine immer größere Rolle. Und auch da natürlich liegt viel Mental Load. Also eigentlich begleitet uns das Thema über die gesamte Biografie als Frauen.
Und wenn wir jetzt auch noch mal durchaus auf die Corona-Zeit zurückblicken, wie ist das mit Jugendlichen? Würden Sie sagen, Mental Load betrifft auch junge Leute, also zum Beispiel unsere Schülerinnen und Schüler?
Auf jeden Fall. Also je mehr Verantwortung Jugendliche übernehmen für sich und auch für andere, desto mehr Mental Load hat man ja letztendlich. Das fängt ja an, wirklich an dem Punkt, wo man sich selber organisieren muss, was ja eigentlich ein wünschenswerter Zustand erstmal ist, auch in der Jugend das immer mehr zu tun. Aber ganz viele, die engagieren sich ja auch in AGs, jetzt vielleicht auch zum Beispiel ist es ja vielen Kindern und Jugendlichen ein Anliegen, sich auch für die Ukraine, für Frieden, für Klimaschutz und so weiter zu engagieren. Und ja, je mehr Verantwortung man natürlich übernimmt, desto größer kann der Mental Load werden.
Und wenn der Mental Load jetzt einfach zu groß wird, also was mache ich, wenn ich erkenne, dass ich die Reißleine ziehen sollte, dass es einfach zu viel gerade ist?
Ja, also da, wo es sozusagen weitere Personen gibt, mit denen man teilen kann, ist halt das Allerwichtigste, auch wenn es ganz banal ist, das wirklich anzusprechen und gemeinsam nach Wege der Entlastung zu suchen. Und aber auch, und das ist eben ganz oft schwierig, also das Beste ist natürlich ja immer die Prävention, also dass man eben, wenn das aufkommt, einfach zum Beispiel diesem Druck nachgeht, also dass man sich fragt, woher kommt eigentlich dieser Druck, perfekt sein zu wollen zum Beispiel, oder eben sofort ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nicht bestimmte Dinge irgendwie tut. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, sich natürlich erstmal auch ohne Partner davon ein bisschen zu befreien, dass man dann eben sieht, das sind gar nicht meine Ansprüche, sondern das sind eben vielleicht auch Ansprüche der Gesellschaft an mich in meiner Rolle als junge Frau. Da spielt ja auch wieder Schönheitsideale etc. eine Rolle oder auch das große Thema Kapitalismus. Was macht das quasi mit meinem Selbstwert, wenn ich eben eine bestimmte Leistung nicht erbringe? Also das ist ganz, ganz wichtig, nach dem Warum zu fragen und nicht beim quasi, wenn ich mich frage, wie setze ich bestimmte Dinge um, immer nur nach dem Wie zu fragen, sondern nach dem Warum mache ich das eigentlich? Warum ist mir das so wichtig? Also da geht es dann auch darum, To-Dos zu priorisieren, zu lernen, mit so einer gut genug Lösung zufrieden zu sein. Aber im Idealfall natürlich sollte man gemeinsame Projekte wie die Familie auch gemeinsam schultern und nicht eben auf einer Person abladen.
Also Sie nennen ja auch in Ihrem Buch wirklich zahlreiche Hinweise, wie wir mit der Situation umgehen können. Und trotzdem interessieren mich die drei, vier goldenen Regeln. Vielleicht haben Sie da drei, vier goldene Regeln, die mir helfen, Mental Load in den Griff zu kriegen im Alltag.
Ja, also das finde ich tatsächlich schwierig, weil es gibt ja eben nicht die Regeln, die für alle Personen irgendwie passen. Ich glaube, der größte Hebel ist tatsächlich über Rollenvorstellungen, die wir verinnerlicht haben, nachzudenken. Also wir versuchen ja quasi die Quadratur des Kreises. Also wir versuchen 100% Mutter zu sein, 100% Arbeitnehmerin, 100% Partnerin. Dann gibt es auch einen immer größeren Druck, Self-Care und Achtsamkeit und auch das wieder auf eine bestimmte Art und Weise zu tun und sich da wirklich zu fragen, wie soll denn das gehen? Also wirklich zu sagen, nein, ich muss überlegen, was ich für Ressourcen habe und was ich mit diesen Ressourcen umsetzen kann. Und sich da dann auch sagen und das dann im größeren Rahmen, wenn man als Paar eben dann diese Konflikte hat, weil man dem Partner sagt, Mensch, du übernimmst hier nicht deinen Mental Load und ich fühle mich alleine gelassen und so weiter, dass man da nochmal in sich geht und quasi sagt, Mensch, eigentlich müssen wir gar nicht aufeinander böse sein, sondern vielleicht den Blick auf unsere Rahmenbedingungen lenken. Also gibt es vielleicht irgendwie einen familienunfreundlichen Arbeitgeber, der beispielsweise eben der Partnerin oder dem Partner das sehr schwer macht, Arbeitszeit zu reduzieren. Und am Ende quasi ist dann das Ergebnis, dass diese nicht reduzierte Arbeitszeit dazu führt, dass man eben im Privaten weniger Sorgearbeit übernehmen kann. Also da sozusagen die goldene Regel wäre vielleicht, sich als System wirklich wohlgesonnen zu bleiben und lieber quasi nach den Gründen zu gucken, warum ist denn das so schwer für uns? Weil tatsächlich sind die Rahmenbedingungen, auch wenn wir in Deutschland vieles gut geregelt haben, wie das Elterngeld, sind sie trotzdem noch sehr, sehr schwer. Und das haben wir ja in der Pandemie auch gelernt. Und dann ist es immer besser, quasi auf die Rahmenbedingungen wütend zu sein, als auf den Partner oder die Kinder auf die Eltern. Und da zu gucken, wie können wir unseren individuellen Weg da finden.
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mich mit Helma Sick, der Finanzexpertin, ja auch darüber unterhalten, wie man innerhalb des Systems, also in der Familie, Care-Arbeit fair entlohnen könnte, also zwischen den Partnern sozusagen. Was meinen Sie, also wie kann Care-Arbeit fair entlohnt werden innerhalb des Systems, wie Sie sagen?
Ja, also das ist ja wie so vieles in dem Privatbereich sozusagen ausgelagert und da ist ja die fairste Lösung, wenn man eben sagt, was statistisch noch oft so ist, dass es ja einen Hauptverdiener gibt, dass das Einkommen wirklich durch zwei geteilt wird und also verfügbar gemacht wird für beide Partner. Und da ist das Thema Rente ein sehr großes Thema. Also wenn man eben nicht erwerbstätig ist, baut man ja wirklich eine katastrophal große Lücke auf, die eigentlich dann ausgeglichen werden muss durch private Rentenzahlungen, in dem Fall eben dann durch das gemeinsame Einkommen. Aber da sieht man es ja dann wieder, ne, das können sich ja oft Paare auch gar nicht leisten, weil vielleicht das Einkommen überhaupt erst zum Leben sozusagen reicht. Also ist es am Ende wirklich, dass man auch seinen politischen Einfluss in irgendeiner Form und sei es durch eine Wahlentscheidung einbringen muss, weil es gibt ja ganz, ganz viele Lücken in diesem ganzen System, was Sorgearbeit nicht als dringend notwendige Voraussetzung für Erwerbsarbeit sieht, sondern als so was Schönes, was doch bitte einfach unbezahlt und unsichtbar im Privatbereich stattfinden kann. Dabei wäre es aber eben wichtig, dass auch der Staat an der Stelle einspringt und Sorgearbeit eben auch entlohnt oder möglich macht. Also da könnte man einen ganzen Podcast, haben Sie wahrscheinlich gemacht, aufnehmen zu dem Thema, wo es da noch mangelt.
Ich finde das ganz interessant. Sie haben eben gerade auch noch mal die Corona-Pandemie angesprochen, wo eben das Thema Sorgearbeit tatsächlich auch wieder so in den Mittelpunkt kam. Und wie Sie eben sagten, ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen über das Thema Mental Load. Wir sind jetzt allerdings zeitlich begrenzt, aber wenn ich mehr von Ihnen hören, sehen, lesen möchte, wo kann ich Sie finden?
Na, eigentlich überall im Internet, quasi unter dem Pseudonym das Nuff. Das ist dann auch mein Blog, dasnuff.de oder auf Instagram poste ich sehr viel auch zu Mental Load. Und ansonsten bin ich auch Teil von verschiedenen Podcasts, vielleicht für die Zielgruppe hier ganz interessant, dem Podcast, den ich mit Kaspar Clemens Mirau zusammen mache. Der heißt Mit Kindern leben. Und zum Thema Medienkompetenz habe ich mit Markus Richter zusammen den nur 30-Minuten-Podcast gemacht, der eine Ergänzung auch zu dem Buch ist, aber glaube ich wirklich nochmal die wichtigen Themen, die viele Eltern doch beschäftigt, wie zum Beispiel die Begrenzung von Medienzeit oder Computerspiele, nochmal vertieft.
Mhm. Super. Vielen Dank, liebe Frau Camerata.
Ja, danke auch.
Und wir hören und sehen und wieder.